Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Hallo zusammen. Ich wollte nur ganz kurz vielleicht noch zu mir sagen, also Dietlin Pedanik. Ich bin seit 8 Jahren Lektorin im Alitera Verlag. Der sitzt in Neuhausen in der Merianstraße und arbeite eben dort als Lektorin. Und wir haben den Arbeitsschwerpunkt im Verlag auf Bavarica und München. Genau, und ich habe, das kann ich vielleicht vorab sagen, bevor ich dann vielleicht den Spaziergang durch die Palais mit Ihnen mache, ich habe also dieses, für das Verbinden von Lektor und Autor sein, war für mich eine ganz neue Erfahrung. Weil sonst krittel ich nämlich immer an den Autoren herum und sage kürzen und fall das Bild nicht und viel zu teuer. Und dann habe ich angefangen und habe so ein Mammutwerk da hingelegt. Also das war ein ganz spannender Bogen. Und ich, so vielleicht vorab zu sagen, ich würde eine halbe Stunde, ich hoffe, dass es Ihnen nicht zu lang wird, würde ich Bilder gerne zeigen und wirklich inhaltlich einfach die Palais vorstellen wollen. Und anschließend, also wenn es zu langweilig wird, dann heben Sie die Hand, dann kürzen wir es ab. Aber ich glaube, es geht mit Bildern. Und hinterher würde ich Ihnen gerne tatsächlich, wie es der Uwe gesagt hat, würde ich gerne Ihnen erzählen, wie das, wie man als Autor vielleicht an sowas umsetzen kann. Also in dem Fall muss ja nicht immer ein Bildband sein, aber vielleicht haben Sie ja Fragen. Dann starte ich einfach.
Bitte.
Das, was wir hier sehen, ist ein, das, was man hier sieht, ist ein Luftbild aus dem amerikanischen Life Magazine aus dem Jahr 1945. Und wir sehen, warum es heute in München nur 8 Palais gibt. Der Zweite Weltkrieg hat in der Landeshauptstadt insgesamt 45% der baulichen Substanz durch Bomben vernichtet. Das heißt nur 1270 Gebäude, also nur 2,5% sind ohne gänzlichen Schaden geblieben. Die einzelnen Stadtviertel waren dabei unterschiedlich betroffen. So standen zum Beispiel nur noch 30-35% der Gebäude in der Altstadt und traurige 26% in der Maxvorstadt. Insgesamt 66 Luftangriffe verzeichnen die Statistiken 1940 bis 1945, in denen 6.500 Menschen ihr Leben lassen mussten. Also hier ist nur ganz kurz, für den, damit man sich ein bisschen orientieren kann. Hier unten ist das Odeon, sieht man noch das offene Dach, das Dach ist weg. Und man sieht also in den Konzertsaal, den ehemaligen Konzertsaal der Philharmonie. Und oben ist die Theatinerkirche und gegenüber Feldherrnhalle und dann das Palais Preysing, auf das wir noch mehrfach zu sprechen kommen werden. Das, was ich heute Abend machen möchte, ist nicht in die Tiefe zu gehen. Also in dem Band machen wir es natürlich, aber ich werde Ihnen nicht erklären, wie die Definition eines Palais ist. Wer will, kann mich hinterher gerne fragen und ich werde keine Grundrisse erläutern und es nicht stillgeschichtlich einordnen. Das ist viel zu anstrengend für so einen Vortrag, das kann man nachlesen. Das, was ich Ihnen zeigen möchte, ist den Bogen, den diese Palais spannen vom frühen 17. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein und das als Teil einer Soziokultur verstanden haben will. Architektur ist nicht nur Steine, das zeigt immer die politische Situation in einer Stadt und wie haben die Menschen da drin gelebt, warum sind sie gebaut worden, das würde ich Ihnen vielleicht ein bisschen nahe bringen wollen.
Ich darf eine Zwischenfrage stellen oder eine Zwischenfrage?
Ja, gerne, bitte.
Aber eine dumme.
Mehr frage ich gerne.
Was ist...
Doch,
genau
jetzt.
Ein
Palais. Gell, doch jetzt. Ich habe gedacht, ich sag's nicht. Es gibt ganz viele, es gibt mehrere Kriterien, die ein Palais erfüllen muss. Es war ganz nett, 5 Minuten bevor ich losgegangen bin, hat jemand angerufen von der Mongela-Gesellschaft und hat mich eben gefragt, ob denn auch das Palais Cecil Dex in der, vorne in der Kalverstraße denn auch in dem Buch drinnen ist. Und dann haben sie gesagt, nein, es ist nicht drinnen, weil es war kein Palais, da war er ganz traurig. Aber nach unserer Definition ist es so, denn ein Palais musste vielleicht die 3 wichtigsten Sachen, es musste innerhalb der Stadtmauer liegen, Schwabing lag unterhalb, sagt man in Bayern. Also eben nach dem, auf der Karte sieht man es hinter dieser Stadtmauer. Es lag also schon am Land, Schwabing-Mauerland. Das Zweite war, es musste ein Adeliger bauen und nicht ein Kaufmann oder ein sonstiger Bürger, sondern ein Adeliger. Und das Dritte und Wichtigste vielleicht, es musste, weil es eben Adelige waren, die es gebaut haben, es hatte eine bestimmte Anordnung seiner Räume. Also die Raumfolge war akribisch vorgeschrieben, in welcher Etage welcher Raum wo zu liegen hatte. Und dann war es ein richtiges Palais. Das hat sich dann mit der Zeit natürlich immer weiter aufgeweicht und am Ende war es, sollte es bequem sein und groß, aber niemand hat mehr ein Paradeschlafzimmer in der Mitte seines Stockwerks gehabt.
Genau. Danke.
So. Aber es stehen noch mehr Gründe drin. Genau. So, jetzt machen wir gleich eins weiter. Da sieht man jetzt auf dem Plan ganz schön, dass wir haben versucht, wir haben also soweit, wir haben 54 Palais, haben wir nach dieser strengen Kategorie herausgefiltert. Man sieht die Dichte der Palais, die um die Residenz sich gefügt haben. Also alles, was orange eingezeichnet ist, ist vernichtete Substanz. Das bisschen Schwarz, was Sie noch sehen, zum Teil ganze Gebäude, zum Teil aber auch ist das Schwarz nur am Rand, da ist nur die Fassade stehen geblieben. Das ist und dann vereinzelte Ausreißer da im ehemaligen Hackenviertel. Aber die meisten liegen im Kreuzviertel und das so ab dem Ende des 17. Jahrhunderts. Und dann sieht man, jetzt bräuchte ich so einen Pointer, da sieht man ja die Stadtmauer. Und ab der zweiten Stadterweiterung, also wo die Stadtmauern abgerissen worden sind, gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam es zur zweiten Stadterweiterung, das kennen Sie ja alles als Schwabinger. Und da entstanden dann die Palais in der Maxvorstadt, hier um den Karolinenplatz oben auch verstärkt und an der Ludwigstraße durch Klenze. Kann man also mal den Überblick ganz gut kriegen. Genau. Und jetzt würde ich Ihnen gerne, wenn es denn geht, so, genau, die erhaltenen Palais zeigen. Das sind ihrer 8. Ich mache es wirklich kurz, ich sage nicht so arg viel, aber nur ein bisschen was, falls man sie noch nicht kennt. Das Palais Rechberg ist in der Hackenstraße 7, da ist heute der Radspieler drinnen. Man kann also noch hineingehen, eines der wenigen Möglichkeiten. Allerdings ist das Radspieler so verändert worden im 19. Jahrhundert, dass es eigentlich nichts mehr mit dem aus dem 17. zu tun hat, aber es ist das älteste. Und die Mauern stehen noch, also aber trotz der vielen Erweiterungen, aber es ist eigentlich nicht mehr als ursprüngliches Palais erkennbar. Das, was aber so besonders ist, das ist nämlich dieser Garten hier im hinteren Teil. Es ist der letzte erhaltene Privatgarten in der Altstadt in München, den es überhaupt gibt. Und da steht ein wunderbarer Roman, Boosbrunnen, dessen Figuren auch ganz oft im Nymphenburger Schlosspark sind, die ganz viele von ihm zu finden. Das, was jetzt das Traurige ist, das Palais ist erhalten, aber seit 2014 wird das ganze Rechberg-Palais saniert, soll ein zeitgemäßes Wohnhaus und Geschäftshaus werden und unter dem Garten soll eine Tiefgarage entstehen. Man wird sehen, was von dem Garten noch übrig bleiben wird. Also ich bezweifle, dass man die alten Bäume, hat es geheißen, wird man erhalten. Und also ich glaube, es ist perdu auch dieses. Das ist das Palais Spreti, Kardinal-Faulhaber-Straße 6. Jetzt sind wir schon in diesem Bereich, wo ich Ihnen vorher gezeigt habe, wo so viele aufeinander sind. Das ist um 17:20 entstanden. Die Bomben haben es 46 stark getroffen. Es ist also auch nur verändert erhalten, hat aber 1989 den Fassadenpreis der Stadt München bekommen. Das ist ein sehr schlichtes Palais. Das hier ist eins der wenigen Palais, nämlich das Palais Minucci am Salvatorplatz 2. Das kennen vielleicht viele von Ihnen. Es hat überhaupt keinen Bombentreffer abgekommen, also ganz unglaublicherweise. Und hier hat sich von 1893 bis 2012 der Hugendubel befunden. Genau, unten drin. Jetzt ist, glaube ich, ein Bettengeschäft oder irgendwas drinnen. Genau. Gibt es auch nicht mehr den Hugendubel, nicht nur da, nicht. Genau. Jetzt kommen wir zu dem prächtigen Nachbarn des vorhin genannten Palais Spreti, das so ein bisschen einfacher war. Das ist jetzt ein wenig prunkvoller, denn in diesem wohnt auch der Erzbischof, deswegen muss ich das schon ein bisschen mehr hermachen. Das ist ein Cuvillier-Bau 1733. Das ist der bedeutendste noch erhaltene Adelspalast aus der Rokoko-Zeit in München. Es hat den Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs gut überstanden, ursprünglich von Kurfürst Karl Albrecht für seinen unehelichen Sohn errichtet. Ich finde es immer super interessant. Oben im Giebel sieht man das Wappen der Holsteins und dann einen kleinen roten Balken, den sogenannten Bastardbalken. Also er war ausgewiesenermaßen nur ein Unehelicher. Die Ironie der Geschichte finde ich, seit 1821 dann Dienstsitz des Erzbischofs von München und Freising und bis heute
Leider kann man das Gebäude nicht, ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, was ich besonders, wirklich ganz besonders traurig finde, weil es eines der wenigen ist, der Palais, die man überhaupt noch betreten könnte. Und es hat auch einen ganz besonderen Schatz da innen drin, denn im zweiten Stock ist die einzige original erhaltene Kabinett mit einer Seidentapete, die es überhaupt noch in München gibt. Aber es ist leider keine Möglichkeit. Wir haben also für die Fotografiererlaubnis haben wir eine sehr unüberwindbare verwaltungstechnische Schranke, also eine nach der anderen überwinden müssen, nur um Fotos machen dürfen da drinnen. Also ja, auch das für die Öffentlichkeit verloren. Das nächste Palais, auch dieses nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, das Palais Salabert, besser bekannt unter Prinz Karl Palais, direkt neben dem Haus der Kunst. Man fährt also mit dem Auto auf den Ring direkt drauf zu. Gebaut 1804 von Karl von Fischer. Es ist heute Amtssitz vom bayerischen Ministerpräsidenten, also nicht sein, wo er wohnt, nicht da drin, er amtiert noch. Es wird auch nur für Repräsentationszwecke benutzt. Es ist das einzige Palais, dessen Innenräume original erhalten sind, also aus dieser Zeit, also 19. Jahrhundert, also Klassizismus. Das andere war Rokoko im Hollenstein. Es hat einmal einen Tag der offenen Tür gegeben bis 2010, da konnte man noch diese Räume anschauen, den haben sie auch abgeschafft. Ich habe keine Ahnung warum, also auch hier sind uns die Pforten verschlossen. Palais Woronzow, das ist in der Herzogspitalstraße 12, das ist eins der wenigen erhaltenen Gebäude im Empire-Stil. Das hat eine wundervolle Geschichte der Bewohner, man kann es nachlesen, sage ich vielleicht nachher noch ein paar Worte dazu. Das kennen Sie alle, das ist das Palais Montgelas, Promenadenplatz 2. Das ist fast unbeschädigt gewesen im Zweiten Weltkrieg, aber dann in den 1970er Jahren hat man es grundlegend restauriert und unter Abriss von fast einem Drittel seiner Gesamtfläche ist es ein Teil der Hoteldependance vom Bayerischen Hof geworden. Es ist auch nicht mehr viel Original da. Und das ist das letzte der acht, das Palais Dürkheim-Montmartin in der Türkenstraße. Das ist der jüngste Bau, 1842 erbaut von den Erhaltenen. War bis 2014 Palais Pinakothek, also ein Zentrum für Kultur- und Kunstvermittlung. Urplötzlich, also kurz bevor das Buch dann in Druck gegangen ist, kam die Nachricht, dass es geschlossen wird. Und auch hier kann die Öffentlichkeit es nicht mehr benutzen. Es gehört jetzt wieder ausschließlich der Bayerischen Landesbank zu ihrer Nutzung. Ist allerdings auch nicht so schade, weil es ist vollkommen entkernt und man sieht eh nichts innen drinnen. Also, das waren jetzt die acht. Und jetzt würde ich Ihnen einfach nur durchlaufen lassen, damit Sie einen Eindruck kriegen. Also ich kann ja da auch schauen, ich muss gar nicht meinen Kopf so verdrehen. Würde ich Ihnen die Palais durchlaufen lassen, die teilweise erhalten sind. Und man sieht auch auf den Bildern sehr schön, nämlich was? Nämlich die Fassaden. Also es sind unglaubliche Fotografien, finde ich, wenn man da sieht, wie diese Kulissen noch stehen geblieben sind. Und dahinter geht es ins Leere. Und oben sehen Sie von Werner Ebene die Fotografien, wie es heute ausschaut. Da haben wir also dieses Palais Neuhaus. Das ist jetzt ganz viel in der Prahnerstraße. Da ist eins neben den anderen. Und daneben sieht man dann immer schon die Nebengebäude. Das sind alles Bankgebäude. Palais Seinsheim. Auch da. Schön. Also das war immer mein größter Schatz, wenn ich Bilder gefunden habe, wo man auch Menschen sieht, die dran bauen und werkeln und nicht nur die Steine. Palais Arco, auch Prahnerstraße 8. Das Palais Fugger, da werde ich noch ein bisschen vielleicht von den Bewohnern erzählen. Palais Lerchenfeld in der Damenstiftstraße. Sehr schön, vielleicht nur ganz kurz. Da sieht man, wie es jetzt heute ausschaut und das zeigt praktisch einen Zwischenzustand des Palais, denn da unten sind die Ladentüren. Also in der Zeit hat man natürlich, hat kein Adeliger mehr drin gewohnt, sondern man hat es als Geschäft benutzt und dann hat man Türen eingebaut und die sind zum Beispiel wieder regebaut worden, renaturiert ist das praktisch. Dann das Palais Moy an der Ecke, wo heute der Mercedes unten drin ist. Das Palais Beiersdorf oben und das hier links und das Palais Eichtal. Die beiden sind jetzt gerade im Moment sind die Baugerüste kurz vor Drucklegung auch, Gott sei Dank, die Baugerüste wieder entfernt worden, ganz frisch renoviert. Das kennen Sie auch in der Mitte hier, das Palais Ludwig Ferdinand, da wo jetzt Siemens seine Zentrale ausgebaut hat und sich erweitert hat in die Stadt hinein. Das hat die Schäden. Da ist wieder das Odeon, was wir am Anfang auf dem Kriegsbild gesehen haben, und rechts das Palais Leuchtenberg. Sieht fast aus, wie wenn nichts passiert wäre, aber Palais Leuchtenberg zum Beispiel ist nichts original außer diesen vier Säulen. Alles andere ist nachgebaut. Und das letzte, das jüngste, das Palais Schrenk-Notzing, da sitzt heute der Bayerische Bauernverband drinnen. Jetzt würde ich Ihnen gern zwei Beispiele einfach nur aufführen. Man hat nur ganz wenige Palais in München rekonstruiert. Also in vielen Städten ist das anders. Das jüngste Beispiel in Berlin, wo man das Schloss komplett wieder aufgebaut hat. In München hat es da lange Debatten gegeben und es gibt nur ganz wenige. Und das Palais Preysing neben der Feldherrnhalle ist eins davon. Das Erwin Schleich komplett unter Miteinbezug. Es ist, sieht wirklich aus wie an einem Theaterstück. Sieht man hier die gleiche Fassade. Also da ist ein Notdach drauf. Der dritte Stock war komplett weg. Und da hat man die Fassade mit einbezogen. Und ansonsten versucht es historisch hier, also 1947 immerhin, stehen noch immer, die Nazi-Symbole sind noch nicht abgeräumt. Die berühmte Drückeberger Gasse hier rechts ums Eck herum, wo man gegangen ist, um hier nicht die Ehrenwache mit Gruß versehen zu müssen. Und hier das Palais Arco-Zinneberg, auch da wie beim Palais Leuchtenberg, das Einzige, was erhalten geblieben ist, ist hier der Säulenportaleingang. Alles andere ist komplett bis auf die Grundmauern abgerissen worden und ist ein Neubau, hat also nichts mehr mit dem originalen Palais zu tun. Aber immerhin das wieder aufgebaut. Damit ist knapp mehr als die Hälfte von allen Palais, die wir in diesem Buch gefunden haben, vom Erdboden verschwunden. Abgerissen Ende des 19. Jahrhunderts. Vernichtet durch die Nationalsozialisten oder im Bombenhagel zerstört, aber viele auch in den Nachkriegsjahren planiert. Also das Denkmalschutzgesetz ist in Deutschland und in Bayern sehr spät in Kraft getreten, erst 1973, das muss man sich immer vor Augen halten. Also das hat 20 Jahre lang Zeit gehabt, damit man ordentlich noch abräumen kann, und das haben sie auch gemacht. So ist es. Also mir war das nicht so klar am Anfang. Jetzt kommt eine Reihe der Palais, die überhaupt nicht mehr vorhanden sind, wo heute Orsay oder Kaut-Bullinger oder was haben wir noch, der Kustermann. Das ist zum Beispiel hier das Palais Lamberg in der Kaufingerstraße mit einem wunderschönen Rokoko-Treppenhaus abgerissen worden. Palais Morawiecki, eins meiner Lieblingspalais, ist so herrlich, auch nicht mehr vorhanden. Jetzt kommen wir in die Theatinerstraße, Palais Fugazineberg, Fünf-Höfe-Bereich. Das hier ist in den 50er Jahren, da steht heute der Eingang zur Hypo-Kunsthalle und zu den Fünf Höfen. Das kennen Sie vielleicht auch, da war der Mähndler früher drin, Palais Rheinstein-Tattenbach. Da sieht man auch eins von den schönen Rekonstruktionszeichnungen von meinem Co-Autor Konstantin Köppelmann, der ganz viele Palais anhand von Fotografien nachgezeichnet hat. Ganz was Seltenes, das man in dem Buch finden kann. Das kennen Sie vielleicht auch, das Amerika-Haus wird jetzt auch gerade renoviert, ehemaliges Palais Asbeck am Karolinenplatz. Auch verschwunden. Und hier das Kronprinzenpalais mit einem Nebengebäude. Das ist das einzige zum Beispiel original erhaltene Teil am Karolinenplatz. Das ist ein Nebengebäude des Palais. Da hat man die Wagenremisen, die Pferde untergebracht. Das ist das einzige, was den Krieg da überstanden hat und was noch original ist. Hier sieht man die Situation schön am Karolinenplatz. Amerikahaus, Palais Asbeck und das Kronprinzenpalais. Und dann das Palais Métivier, also das alte, das braune Haus. Ich habe Ihnen hier einen Pfeil reingemalt. Also da haben wir wieder Asbeck, Kronprinzpalais, hier das braune Haus, an dessen Stelle heute das NS-Doku-Zentrum steht. Genau, das war jetzt vielleicht noch auch interessant. Hier an diesen zwei Eckhäusern standen die Ehrentempel der Nazis, kenne vielleicht viele noch, die auch als einzige den Krieg überstanden haben. Und der Rest ist in Trümmern aufgegangen, und ausgerechnet die zwei, die haben sie gut mit Tarnnetzen versehen gehabt, die sind stehen geblieben. Genau, also das war die verschwundenen, die verschwundenen Palais. Ich habe vorhin schon gesagt, also die Abrissbagger in der Nachkriegszeit haben ordentlich gewütet und oftmals wäre es nicht nötig gewesen. Die Substanz war gut und man sieht hier zum Beispiel am großen Palais Wittelsbach, das war eins der größten Palais in München, 18.000 Quadratmeter, das war riesig. Und das, was der Zustand 1945, und man sieht, die Westseite ist komplett erhalten, es wäre keine Notwendigkeit gewesen, es abzureißen. Also das war eine wirkliche Residenz. Sie haben es trotzdem abgerissen. Eine Diktatur des Unverstandes, hat es Erwin Schleich genannt. Das war der Architekt, den ich Ihnen vorher genannt habe, der das Palais Preysing komplett wieder historisch aufgebaut hat. Der hat diesen Abriss durch in den Nachkriegsjahren hat er als die zweite Zerstörung Münchens, also die erste durch die Bomben und die zweiten, weil man mehr Raum, Platz, Mietwohnungen, wie auch immer, Profitgier. Es hat mehrere Gründe gegeben, denke ich.
Wo stand dieses Palais?
Türkenstraße. Also Ecke Türkenstraße, Brienner Straße, heute Bayerische Landesbank. Das ist da, haben Sie ein Bild ungefähr, wo es ist?
Oskar von Willering.
Ganz genau. Also es nimmt ja ein großes Areal ein, genau an der Stelle. Und noch dazu kommt, was ich außerdem sehr berührend fand, was mir auch im Palaisbuch ganz oft begegnet ist, dass München hat keine gute Erinnerungskultur. Also das muss man wirklich so sagen. Also wir tun uns wirklich schwer. Im Palais Wittelsbach im Hof war die Gestapo-Hauptzentrale. Da waren die Geschwister Scholl, es war der Elser, es waren der Pater Robert Mayer sind dort verhört und gefoltert worden. Und die Transporte der Münchner Juden sind von hier aus gelenkt und geleitet worden nach Kaunau und Theresienstadt und Auschwitz. Und es erinnert also heute eine Tafel am Bankgebäude, am heutigen, aber die hängt so hoch. Also ich habe wirklich Tage gebraucht, bis ich sie gefunden habe, weil sie wirklich so oben, also fast nicht erkennbar. Und man schreibt auch nicht von einem Gestapo-Gebäude, man schreibt vom Dienstgebäude. Steht das Wort Gestapo oder das S kommt nicht vor. Das ist für mich unerklärlich. Das ist, kann ich nie. Also es ist, München ist hat eine Unkultur, was das anbelangt. Also im Gegensatz zu vielen anderen Städten. Genau.
War ja die Hauptstadtbewegung, gell?
Ja, eben. Vielleicht kann man sich da. Also,
ja. Ja.
Also wie wir den Band begonnen haben 2009, da fing es gerade an mit dem Dokuzentrum. Fing es gerade an, dass man an diesen Platz ausgewählt hat, also statt dem Braunen Haus. Und wir haben das dann, wie lang diese Debatte ging, bis es dann soweit war. Und dann haben wir das Jahr 2009 geschrieben. Also Kriegsende war 45, also hat schon lang gedauert. So. Das ist auch ein trauriges Kapitel, wo man weinen möchte. Das kennen Sie bestimmt, die Ecke. Das ist an der Oper. Also hier ist der Max-Josef-Platz, da geht es in die Residenzstraße hinein. Das ist auch eins der größten und prächtigsten Adelspalais gewesen aus der Barockzeit, das Palais Thöring-Jettenbach. Später dann eben Hauptpost. Ein schönes Beispiel dafür. Es ist im Krieg zwar schwer zerstört worden, aber man hat doch die historischen Teile bewahrt und erstmal den Aufbau mit diesen historischen Teilen gemacht. Ich kürze jetzt diese traurige Geschichte ab. Und so hat es dann im Jahr 2009 ausgeschaut, als das Areal verkauft worden ist. Und hier unter diesen Sichtblenden hat man neu renoviert. Und man hat alles abgebaut, was auch nur an diesem Palais annähernd an historischem da war. Also es schaut aus wie ein Potemkinsches Dorf. Es ist nichts mehr erhalten, außer dieser Klenze-Loggia. Das ist dieser langgezogene Bau hier. Sie kennen diese Bögen, wo heute ein Café drinnen ist. Aber selbst das ist schon eine Rekonstruktion aus den 70er Jahren. Es gibt also am Palais Thüringen-Jettenbach, in dem heute Louis Vuitton ist, nichts mehr, was auch nur annähernd historisch ist. Das Einzige, was sie gerettet haben, ist dieses Hauptportal vom Palais. Das ist stehen geblieben im Krieg und das hat man erst in den 50er Jahren in die Hauptpost transferiert. Da stand es innen in der Schalterhalle. Ärgert mich heute noch, dass ich nie ein Foto gemacht habe, aber damals habe ich mich noch überhaupt nicht für Palais interessiert. Und dieses Stück ist erhalten. Heute hat Louis Vuitton das in den Innenhof rein platziert. Also mich verstört das unendlich. Also für mich macht es da, es ist völlig sinnentleert an der Stelle. Aber nun gut, immerhin haben sie es nicht verschrottet. Und das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, dass es eben nicht nur die 50er, 60er, 70er Jahre, die was, sondern eben auch schon weitaus vorher, das war das Herzog-Max-Palais in der Ludwigstraße, das die Nazis abgerissen haben, weil hier die Reichsbank entstehen sollte. Und Gott sei Dank hat es noch eine Fotografie-Serie ist noch in Auftrag gegeben worden, dass man wenigstens ein Bild, eins da auch der wenigen Innenaufnahmen von Palais, es erhalten geblieben sind. Das ist hier das Badezimmer der Herzogin. Ich finde das so schön. Rechts ein Ofen und links ein Ofen und dazwischen war die Badewanne. Da hat es dann recht warm gehabt. Und das ist der große Ballsaal. Das war eines der prächtigsten Palais im 19. Jahrhundert. Hier oben wunderschöne Kaulbach-Fresken, die auch nicht mehr erhalten sind. Genau, und dann hat es uns umso mehr gefreut, wenn wir bei den Recherchen, wenn wir auf einzelne, da es ja so wenig Palais noch gibt, die überhaupt erhalten sind, wenn wir einzelne Versatzstücke gefunden haben. Und da war das Bayerische Nationalmuseum ein Eldorado. Denn hier wenn überhaupt Teile gerettet worden sind, hat man die auch schon im 19. Jahrhundert ins Museum transferiert oder hat sie auch verkauft. Die Adeligen haben auch zum Teil ihr Inventar verscheppert, wenn sie Geld gebraucht haben. Und im Nationalmuseum steht zum Beispiel hier dieses wundervolle Kabinett aus dem Palais Rheinstein-Tappenbach. Das sind Seidentapeten bemalt, das ist eine Kostbarkeit. Das wird gerade renoviert. Die Firma, die dieses Kabinett renoviert, hat übrigens auch dieses Buch mit einer unglaublichen Summe gesponsert, sonst wäre das nie zustande gekommen. Also, oder auch dieses Hauptportal aus dem Palais. Oder hier das Treppenhaus. Hier ist das Original im Palais Fugger-Zinneberg. So schaut es heute. Habe ich heimlich durch, komme wahrscheinlich ins Gefängnis, heimlich durch die Glastür fotografiert, wie es jetzt ausschaut. Man kann es noch nicht betreten, leider. Es wird immer noch renoviert gerade. Oder hier eine gesamte Vertäfelung aus dem Palais Spreti. Schönes Regence-Stil. Aus dem Palais Thüringen-Jettenbach, wo wir vorhin diese Luftaufnahme gesehen haben, stammen diese Straubfiguren. Also unglaublich mannshoch aus Holz, wunderschön renoviert. Die stehen im Treppenhaus und im Vestibül vom Museum. Meine Lieblingsstatue von Ignaz Günther. So lässige steht sie da. Minerva auch, über 2 Meter groß. War auch im Treppenhaus vom Palais Thüringen-Stein. Das ist in der Dienerstraße neben dem Dallmayr gewesen. Oder solche Kommoden auf Auktionshäusern. Aber das sind schon ganz rare Sachen. Also die Spur ist da eigentlich, das ist wie Detektivarbeit. Ups, da fehlt ein Bild. Ist wurscht. Das ist das Treppenhaus im Palais Preysing. Also die gleiche Stelle ungefähr. Dies ist das Einzige, was man innen anschauen kann. Also da kann man über die Theretienerstraße kann man in den Innenhof reingehen und darf dieses Treppenhaus betreten. Oben sind Notare und Bankverwaltungsstellen. Aber das Treppenhaus immerhin darf man anschauen. Ist ja auch schon was. So. Und dann, jetzt muss ich mal mit meinem Skript nachkommen, dass ich mir nicht würde. Dann, was wären eben, wie gesagt, diese Steine ohne die Menschen, die sie A veranlasst haben, nämlich die Bauherren oder die Leute, die da drin gewohnt haben. Hier sehen Sie eben den Bauauftraggeber des Palais Preysing, der eine unglaubliche Summe hingelegt hat, um dieses Effner Palais errichten zu lassen zu können. Und ich würde Ihnen gerne, ich habe das bei der Buchpräsentation auch vorgelesen, weil ich es so unglaublich beeindruckend finde. Also er hatte viele Besitzungen, er hatte viel Geld, er hatte viele Titel und Ämter. Und einen würde ich würde Ihnen das gerne vorlesen. Das muss ich jetzt aber echt ablesen. Also der Hofkalender aus dem Jahr 1762 belegt für Graf Johann Maximilian IV. Von Preysing Hohenaschau, den Schöpfer des Effner Palais, folgenden Eintrag. Johann Maximilian Emanuel Franz Adam, Xaver Graf von Preysing, Freiherr zu Alten Preysing, genannt Kronwinkel, Herr der Herrschaft Hohenaschau, Reichersbeuern, Sachsenkamm, Greilning, Farnach, Alt- und Neubeuern, Einhofen, Frauenberg, Redenfeld. Fürstbischöfliches Stift Freisings Erbschenk, Kurbayerischer Ritterorden Großkreuzträger und Großkanzler. Weiland seiner Majestät Kurbayerischer Geheimer Rat, Konferenzminister, dann Pfleger in Tölz. Also es ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man so diese Titel, aber das, was wichtig ist, das waren die ganzen Hofmarken. Nur weil die am Land Besitz gehabt haben, konnten sie sich solche Paläste in der Stadt überhaupt leisten. Und wer aber etwas werden wollte am Hof, musste in der Nähe der Residenz und musste in der Nähe des Kurfürsten sitzen. Das war je näher, desto besser. Deswegen haben sie sich alle da im Kreuzviertel aneinander gebaselt. Und jetzt kommen wir zu meinen Damen, weil diese Palais waren nicht nur Machtrepräsentation oder eben politisches Kalkül, um möglichst Karriere zu machen, sondern gerade für die Frauen. Und natürlich habe ich ein Herz in dem Buch entwickelt für die Frauen, denn das waren Witwensitze, Morgengaben oder man hat sie auch entschädigt für Messayancen. Also das waren dann die kostbaren Geschenke und das heißt, die Frauen sind durch diese Palais versorgt worden. Und ein besonders schönes Beispiel von zweien würde ich Ihnen gern sagen, kann man dann vielleicht auch nachlesen. Also ich hätte am liebsten zwei neue Bücher geschrieben, weil die Frauen so interessant waren. Das hier ist aus dem Herzkabinett in der Residenz. Das ist über einer Tür, das Bild, gar nicht so leicht zu erkennen. Und hier sieht man also drei adelige Damen bei einer Beschäftigung, die in diesen Kreisen sehr angesagt war, nämlich das Sticken. Und gemäß aber dem Thema des Raumkabinetts stellen sie drei Nornen dar, die praktisch am erotischen Faden weben und diesen auch abschneiden. Und die mittlere hier, die Marchesa di San Germano d'Aglia, sie kam aus Savoyen, das war also eine ganz besonders taffe Dame, die sich nichts vormachen hat lassen. Sie hat, wie es üblich war, am Hof den Hof als Heiratsmarkt genutzt und hat einen 20 Jahre älteren Grafen Thüring-Seefeld geheiratet und war damit saniert quasi, aber halt als junges Mädel hat sie halt auch den 20-jährigen alten Mann aushalten müssen. Aber das hat sie nicht geschert. Sie hat sich trotzdem um die Geschäfte gekümmert. Ihr Mann ist dann gestorben. Sie hat noch einmal geheiratet, noch besser, nämlich einen Fugger, und zwar den Bruder. Es kam jetzt kürzlich eine Biografie raus, der reichste Mann der Welt war Jakob Fugger, dessen Bruder hat sie geheiratet. Und damals war sie absolut intakt und sie hat dann angefangen, mit diesem Geld auch Geschäfte zu machen. Und das Palais, das ihr gehört, nämlich das Palais Fugger, kennt vielleicht jemand, Palais Porzia, vielleicht besser bekannt, dieses Palais, das hat sie errichtet von ihrem eigenen Geld. Aber aus welchen Gründen auch immer, im Grundbuch hat man ihren Mann eingetragen, den Fugger. Und dann hat sie mit 70 Jahren gesagt, und so geht das nicht, sie will, dass das geändert wird, weil sie hat es gekauft. Das ist, und die Tafel, gehen Sie einmal vorbei und schauen Sie die Tafel der Stadt München an, es gibt diese Erinnerungstafeln am Gebäude, und da steht immer noch Ihr Mann drinnen. Und ich habe gesagt, sollte mal was tun dagegen. Gell? Also nur als Beispiel, dass sie sich, also es war nicht, und sie ist sowieso meine Lieblingsfigur geworden, es ist die Kurfürstin Witwe eigentlich von Marie Leopoldine von Österreich-Este. Sie war verheiratet mit dem Kurfürsten Karl Theodor. Verheiratet ist gut, sie war zwangsverheiratet worden, wie es halt dann so üblich war. Auch als ganz blutjunges Mädchen, aber sie hat sich standhaft geweigert und hat also ihre ehelichen Pflichten, hat sie gesagt, kommt gar nicht in Frage, kannst vergessen, bis zum bitteren Ende, was fast zum Ende der bayerischen Herrschaft geführt hätte, weil sie ja keinen Stammhalter produziert hat. Aber sie war eine kluge und auch eine unglaublich geschäftstüchtige Frau, hat angefangen dann Brauereien aufzukaufen und hat einen Arco geheiratet, also Arco-Brauereien, das geht alles auf sie zurück. Auch das Palais Moy, was wir gesehen haben, wo jetzt Mercedes-Benz unten drin ist am Eck, das war auch eins von ihren, also sie hat am Ende wirklich Geld gehabt, aber weil nicht durch die Heirat, sie hat sich's wirklich erwirtschaftet. Und es geht die Sage, dass sie ist gestorben bei einem Kutschenunglück. Und es geht, also ich glaube, es ist ein Märchen, aber es ist so sprechend für sie. Sie hatte ihre Geldkassette drin und die Geldkassette ist gerutscht und hat sie dann erschlagen. Aber das ist nicht Genau.
Macht nicht immer
glücklich. Nicht immer glücklich, aber wie gesagt, das ist. Und jetzt vielleicht zu den letzten, dann sind wir schon durch. Das, was mir ganz gefehlt hat in dieser, also es gibt sowieso ganz wenig Sekundärliteratur, die Quellenlage ist ganz schlecht zu diesem Bautypus. Wir haben uns wirklich schwer getan. Das, was zum Beispiel, worüber niemand geschrieben hat, das sind diejenigen, die es umgesetzt haben. Also die Stuckateure, die Maler, die Möbelmacher, selbst über die Architekten ist nicht viel herauszufinden. Und im 19. Jahrhundert nehmen die Maurermeister eine Rolle ein. Und das ist ein Stück Münchner Stadtgeschichte, das würde ich auch gerne als Buch einmal sehen. Das sind Namen wie Gampenrieder, Höchel, Röschenauer, die kennt kein Mensch und die haben unter sich geheiratet, die haben ganze Dynastien gegründet und sind durch den Ziegelboom, also wie die Ziegel aufgekommen ist als Baumaterial und im Umfeld Nordmünchner Nordosten diese Ziegelpfründe geschöpft worden sind, da sind die unendlich reich geworden. Das waren die sogenannten Lornbarone. Und das waren wirklich kernige Figuren. Also da könnte man auch schreiben ohne Ende. Und vielleicht als allerletztes die zwei Architekten, die Sie jetzt hier noch sehen. Ein Bild von Leo von Klenze und Karl von Fischer. Die beiden hatten einen gnadenlosen Kampf in München ausgefochten um die Vormachtstellung als Architekten. Wir haben uns auf die Seite, im Buch kann man es eindeutig sehen, auf die Seite von Karl von Fischer geschlagen, den heute auch fast niemand mehr kennt, der sehr, sehr jung gestorben war, unglaublich talentiert und hat gegen den intriganten Klenze nicht einmal den Hauch einer Chance gehabt. Der hat sich nämlich mit dem Kronprinzen Ludwig zusammengetan, also dem späteren Ludwig I. Und das war ihnen wirklich kein schmutziger Trick, war ihnen zu blöd, um den anderen auszuboten und gerade er hat aber hat wirklich moderne Architektur für mich gemacht, mit viel Grün, wirklich ein urbanes Bild von München hätten wir gehabt, hätte er es gegen diesen Klenze. Auch eine Biografie, die ich gerne noch irgendwo geschrieben hätte, aber wird jemand andere vielleicht machen. Vielen Dank. Okay.